Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Radio Free FM, 102.6% Music.
Guten Morgen, der Lokaltermin, Radio Free FM, die 102,6, wie immer alle vier Wochen hier auf diesem Sendeplatz von 11 bis 12 Uhr, der Lokaltermin, ja, Ulms politisches, ja, gesellschaftliches Magazin, heute Morgen ebenso, heute Abend, was haben wir, den 22. September haben wir, es ändert sich, dass nämlich Herbstanfang ist, wenn ich das richtig weiß, und ja, wir sprechen heute aber nicht über den Herbst, vielleicht über den politischen Herbst sogar auch ein klein bisschen, aber das soll nicht das Hauptthema sein. Nun, mein Name ist Michael Trost. Neben mir steht mein Kollege
Matthias, grüß euch.
Und wir sind heute zu zweit, aber auch unsere Gäste sind heute zu zweit. Und dann sagen wir da erstmal Ladies First vom Ring der politischen Jugend bei uns heute, die Ella Oswald. Ella, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und außerdem der Vorsitzende des Ulmer Flüchtlingsrates, Herr Wolfgang Erler, ist bei uns. Ebenso guten Morgen, Herr Erler.
Hallo, guten Morgen.
Schön, dass Sie und schön, dass du da bist heute Morgen. Wir freuen uns und wir haben natürlich auch spannende Themen mitgebracht. Ja, vielleicht so kurz, wir werden das ein bisschen inhaltlich splitten. Wir haben zwei verschiedene Themen. Das eine ist quasi ein aktueller Anlass, ein aktuelles Thema, zu dem wir mit Ella gleich sprechen werden. Es gibt politisch, sagen wir, ein bisschen Diskussion in der Stadt, um es mal so zu formulieren, Unruhe, anstehende Parteitage von Parteien, die nicht unbedingt, sagen wir mal, ganz so zum Stadtbild der Stadt Ulm passen und Aktivität. Darüber werden wir gleich sprechen. Und außerdem, wir sprechen über das Thema geflüchtete Menschen. Ein Thema, was gerade auch im Zusammenhang mit Wahlen, mit Diskussionen um Zuzug und für Grenzen und so weiter und so fort in aller Munde ist, weil sicherlich auch viele Themen miteinander vermischt werden. Wir wollen darüber reden und insbesondere über die Situation in der Stadt Ulm mit dem Herrn Erler. Schön, bevor wir aber ins Thema einsteigen und Sie und du, ihr wisst schon, was zunächst kommt. Wir machen immer eine kurze Vorstellrunde. Ich würde sagen, Ella, mach auch mal kurze Vorstellrunde, sag ganz kurz was zu dir für alle Menschen, die dich noch nicht kennen.
Ja, guten Morgen. Ich bin Ella Oswald vom Ring politischer Jugend und vom Bündnis für Vielfalt und Demokratie in Ulm. Ja, ich bin 20 Jahre alt und studiere nebenher, wenn ich nichts Politisches in Ulm mache, Politik und Verwaltungswissenschaft in Konstanz. Und ja, ich bin heute hauptsächlich hier, weil mir die Demokratie total am Herzen liegt und weil ich einfach immer dabei bin in diesem Engagement-Thema in Ulm, was die Demokratie angeht. Und ich habe letztes Jahr im August mit ganz vielen anderen engagierten jungen Menschen den Ring politischer Jugend gegründet. Das ist ein Zusammenschluss aus den verschiedenen Jugendparteien, den demokratischen Jugendparteien, möchte ich betonen. Und damit haben wir auch im Januar die Kundgebung für Vielfalt und Demokratie gegen Hass und Hetze organisiert, zu der dann doch relativ viele Menschen kamen.
Mhm. Genau. Der 26. Januar, der Münsterplatz war voll und ich glaube geschätzte 10.000 Menschen waren da, wenn ich es richtig weiß.
Genau, ja. Haben wir uns sehr gefreut.
Halbes Jahr gibt es somit das Bündnis, da sprechen wir gleich drüber und auch über aktuelle Themen. Erstmal, Herr Erler, machen wir auch mit Ihnen natürlich kurz zur Vorstellrunde.
Ja, hallo, ich bin Wolfgang Erler und ich bin ganz im Gegensatz zu meiner Kollegin hier fast viermal so alt, nämlich 77 Jahre alt. Mhm. Und das ist auch das erste Problem in meinem Verein, Flüchtlingsrat, den es seit über 35 Jahren in Ulm gibt, wo ich erster Vorsitzender bin, sind viele ähnlich alt und wir sind deshalb dringend darauf angewiesen, mit jungen Leuten und auch jüngeren Vereinen zusammenzuarbeiten. Ich selber bin erst seit 17 Jahren in Ulm und es gelingt mir immer wieder, auf Leute zu treffen, die sagen, was erst seit 17 Jahren, ich bin ja schon hier aufgewachsen und man wird einfach in Ulm nie heimisch. Aber so geht es mir nicht. Ich bin inzwischen ganz gut angekommen. Ich habe hier als Berufstätiger noch allerdings nicht so viel mit der Stadt zu tun gehabt, weil ich als Migrationsforscher in ganz Deutschland unterwegs war, solange ich noch berufstätig war. Und ich bin eben über dieses Thema dann auch in den Flüchtlingsrat gekommen und habe mich so allmählich in die Strukturen der Migrationsthemen hier in Ulm eingefädelt.
Ja.
So viel.
Mhm. Ja, sehr schön. Matthias, bist du eigentlich auch echter Ulmer?
Nein, Reingeschmeckter.
Reingeschmeckter. Also nicht der einzige gebürtige Ulmer, glaube ich dann, oder?
Nein.
Nein? Du auch?
Ja.
Ja, ah, eben. Ja, ja, doch, du ja auch. Ich habe nur gerade überlegt, war oder war nicht? Ja, du bist auch echte
Ulmer. Doch, doch, doch.
Doch, ja. Echter Ulmer Spatz, sagt man.
Ja, so nämlich.
Ja, sehr schön. Gut, dann kommen wir ein bisschen zum Thema. Ella, du hast es schon gerade gesagt. Es gibt seit einem guten halben Jahr das Bündnis für Demokratie und es gibt seit etwa knappem Jahr den Ring politischer Jugend. Und ihr seid, glaube ich, da recht engagiert. Und wie läuft's? Was gibt's aktuell an Themen? Ich vermute, im Zusammenhang auch mit dem anstehenden Parteitag der AfD in Ulm, wenn ich das schon so richtig mitbekommen habe, gibt es sehr, sehr viel Diskussion, sage ich mal, wahrscheinlich auch an der Stelle Gedanken, die man sich macht, wie man darauf antwortet, reagiert. Vielleicht gib uns mal so ein kurzes Info-Update, was es vom Ring politischer Jugend und auch vom Bündnis für Demokratie und Vielfalt aktuelles denn so zu berichten gibt.
Genau, ja, sehr gerne. Ich würde das Ganze gerne ein bisschen trennen, gerade einfach, weil wir im Ring politischer Jugend momentan ja Aktionen für junge Leute planen, aber eben natürlich mit dem Ring politischer Jugend auch Teil von diesem Bündnis sind und uns auch als Teil der MitorganisatorInnen eben von diversen Demonstrationen und eben Aktionen, die ich jetzt gleich auch noch erklären werde, verstehen. Aber ich würde mit dem Ring politischer Jugend anfangen. Momentan ist es so, also wir hatten jetzt letztens, sind wir in unser zweites Vereinsjahr gestartet und haben uns natürlich erstmal riesig gefreut, dass es uns jetzt seit einem Jahr gibt. Und genau, für unser nächstes Vereinsjahr haben wir geplant, was wir eigentlich schon relativ lang aufgeschoben hatten. Wir wollten es eigentlich ganz am Anfang machen, aber dann kam Demonstration etc. dazwischen und unser Verein hat sich irgendwie entwickelt und wir hatten das gar nicht so planen können. Deswegen fangen wir jetzt an, einen Leitfaden für Schulprojekte zu entwickeln. Oh ja. Also es geht im Endeffekt darum, dass wir einfach sagen, Demokratiebildung von jungen Menschen für junge Menschen ist uns total wichtig und ist auch ein essentieller Bestandteil, weil wir so das Gefühl haben, es ist unfassbar wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer über Demokratie berichten, aber wenn es auch nochmal aus einer jungen Perspektive zusätzlich kommt, dann kann das, glaube ich, auch noch mal eine wertvolle weitere Komponente sein. Und um die jungen Leute so ein bisschen dann dabei zu halten, haben wir gedacht, wir machen vielleicht sowas in Richtung Planspiel, weil man ja immer so ein bisschen was Interaktives braucht. Ich kenne das ja selber noch, als ich in der Schule war, dann kommt da jemand vorbei und macht einen Workshop und das ist ein super wertvolles Thema, aber irgendwie muss man sich ja auch beteiligen können, dass man da so richtig mitmacht. Deswegen, das ist momentan unser großes Ziel. Und dann sind wir auch noch als Ring politischer Jugend vertreten bei den Lebensmelodien. Das ist eine Konzertreihe. Da werden Musikstücke von jüdischen Komponisten aus der Zeit des Holocaust vorgespielt. Und dazu gibt es einmal ein Konzert am 25.09. abends. Und wir sind vor allem aber beteiligt an der an dem Schulprojekt am 24.09. Da geht es im Endeffekt darum, dass man den Schülerinnen und Schülern einfach diese Erinnerungskultur auch nochmal auf andere Art und Weise musikalisch ein Stück näher bringt und wir unterstützen das und werden da auch einen kleinen Teil zu beitragen. Und genau, als Bündnis für Vielfalt und Demokratie haben wir natürlich gerade momentan ein sehr, sehr aktuelles Thema, was uns total mitnimmt und natürlich auch unsere Arbeit als Bündnis tangiert. Und zwar haben wir die AfD-Landesparteitage und die finden beide in Ulm statt. Und da haben wir natürlich erstmal schlucken müssen. Also das ist einmal der 5., 6., 10., jetzt relativ bald. Und dann der 9., 10., 11., ein Datum, bei dem man natürlich noch viel mehr schlucken muss. Wenn wir uns erinnern, was am 9.11. in der Geschichte passiert ist, dann...
Reichskristallnacht, um es mal ganz kurz einfach doch
genau zu sagen. Genau, dann schockiert es einen natürlich als demokratische Person. Und deswegen haben wir als Bündnis natürlich gesagt, wir müssen jetzt tätig werden. Und deswegen haben wir uns an eine Protestkundgebung gesetzt und haben relativ schnell losgeplant. Und Jetzt muss ich mich kurz räuspern. Es tut mir leid, es hört sich bestimmt blöd an im Radio.
Das Nun ist gut. Ganz normal. Das
Jedenfalls haben wir jetzt eine Protestkundgebung für Samstag, den 5.10. geplant.
Ja.
Und das ist momentan unser aktuellstes Projekt. Es geht los ab 8.30 Uhr. Wir sammeln uns alle vor der Messe Ulm, weil da findet der Parteitag statt, also quasi vor der Donauhalle, für jeden, der damit mehr anfangen kann. Dann geht es um 9 Uhr los mit einer Protestkundgebung, weil wir einfach Farbe bekennen wollen. Wir wollen zeigen, wir Demokratinnen und Demokraten in Ulm, wir sind auf jeden Fall mehr. Und dann gibt es ab 11 Uhr einen Demonstrationszug in die Innenstadt und um 12 Uhr noch eine Abschlusskundgebung auf dem Weinhof. Das heißt, wir haben wirklich einen ganzen Morgen lang, den wir uns quasi der Demokratie widmen und zeigen, dass wir das nicht gut finden, dass die AfD in Ulm tagt.
Ja, und die Message an die Ulm ist natürlich, kommt zahlreich, zeigt Farbe sozusagen oder eben zeigt eure Unterstützung für die Demokratie.
Ja, bitte.
Und insofern sollten natürlich, wäre schön, wenn alle die Menschen, die dann im Januar, am 26. Januar auf dem Münsterplatz waren, auch ganz zahlreich dann wieder dabei sind, um natürlich dann auch einfach ja zu zeigen, wie Ulm tickt und eben welche, ja, sagen wir mal, bunteren Farben in Ulm denn doch eigentlich vielleicht in der Mehrheit sind, um es mal so zu formulieren.
Genau.
Und da seid ihr also ganz fleißig dran. Das heißt, ich habe schon gesehen, in Social Media gab es schon so die ersten Flyer. Gibt es irgendwo noch Aushang-Flyer, auch die ihr verteilt oder irgendwie nochmal für alle, die jetzt so schnell nicht mitschreiben konnten, wo, wer, wie war es? Kann man das irgendwo nochmal sehen? Werden Plakate aufgehängt oder Social Media bestückt oder wie ist da der Plan?
Genau, Social Media wird auf jeden Fall noch ordentlich bestückt. Ja. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn das alle weiterleiten. Mhm. Auf unserer Website gibt es alle Infos. demokratie-ulm.de, also wirklich sehr simpel. Und wenn man Demokratie Ulm oder Bündnis für Vielfalt und Demokratie Ulm eingibt, findet man das auch. Da stehen alle Infos direkt auf unserer Start-Homepage quasi und sind zu finden.
Jetzt wollte ich nochmal nachfragen, Ella, natürlich mit dem Schulprojekt, das hört sich für mich auch sehr spannend an. Das heißt, das ist ein Projekt, was jetzt im Ring politischer Jugend ausschließlich, also das hat jetzt nichts mit dem Bündnis für Vielfalt zu tun, aber im Ring politischer Jugend macht. Und diejenigen, die da dabei sind, sind ja alle dann so ungefähr so dein Alter, nehme ich mal an. Ne? Also wirklich
im
so
Ring politischer Jugend?
Ja.
Wenn ich da reingritschen darf, ganz unterschiedlich, ehrlich gesagt.
Ja.
Also es ist ja in den Jugendparteien so, dass man ab einem sehr jungen Alter bis aber auch in teilweise in manchen Jugendparteien darf man bis 30, 35 Mitglied sein.
Ja, ja.
Das heißt, wir haben tatsächlich eine Altersspanne von 15, 16 bis Anfang 30 zwischenzeitlich.
Ah, ja, ja. Ob was ich hinaus wollte, man trifft ja wahrscheinlich dann eben, oder wenn ihr dahin geht, dann eben auf eher Gleichaltrige. Mein Gedanke war, der Punkt ist sicherlich eben, dass wenn ihr mit Schülern sprecht, der Umgang dann vielleicht ein bisschen einfacher, auch ein bisschen unkomplizierter ist, als wenn dann irgendein Lehrer da vorne steht, der sowieso Respektsperson ist und dann einmal so zählt und die Schüler eh gewohnt sind. Das wird man halt mit Info irgendwo halt quasi dann beladen. Aber wenn jetzt eben so eine Gruppe, junge Gruppe, engagierte Menschen kommen, vielleicht ist der Zugang ja dann doch ein etwas einfacher. Also das beginnt hier auf jeden Fall, das ist in Planung, aber konkret einen ersten Versuch oder einen ersten Erfahrungswert gibt es noch nicht, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Also was es gibt, war tatsächlich der Tag des Grundgesetzes.
Ja.
Da hatten die verschiedenen SMVen in Ulm einen Tag organisiert und da waren wir auch beteiligt, weil wir natürlich auch einfach, also ich meine klar, bei den jungen Leuten, die sich irgendwie für die Demokratie interessieren, da hat man halt einfach auch die Kontakte und dann schreibt man und tauscht sich aus und dann wurden wir auch gefragt, ob wir Workshops halten wollen und da habe ich zum Beispiel auch einen Workshop gehalten, es war total cool, da habe ich auch ein Planspiel gemacht. Ich fand es zumindest ganz cool und ich hatte so das Gefühl, die Schülerinnen und Schüler haben auch mitgemacht. Das hat dann auch Spaß gemacht. Ja, genau, deswegen, es gibt erste Erfahrungswerte, es gibt ganz viele Ideen, wie wir das Ganze angehen können und genau, wir sind an der Erarbeitung.
Mhm. Matthias, deinerseits noch ein Punkt, eine Frage?
Eine Frage noch zu der Veranstaltung, zu der Demonstration. Es haben wir ja 4 Tage Parteitag, aber einen Tag Protest, sollte das nicht eigentlich andersrum sein?
Genau, also das ist jetzt der erste Aufschlag, dass wir sagen, am 5.10. gibt's jetzt eine Veranstaltung und das heißt aber natürlich auf keinen Fall, dass wir ansonsten ruhig sein werden und die AfD einfach tagen lassen. Das heißt, da einfach auf der einen Seite natürlich werden ganz viele andere Aktionen geplant sein, die dann zum Beispiel auch irgendwie in der Stadt, im Stadtbild auch einfach signalisieren, dass das nicht geht und dass wir nicht möchten, dass die AfD hier ist und dass wir die Politik der AfD nicht gut finden. Und auf der anderen Seite sind Planungen natürlich nie am Ende.
Ja. Schön. Also Ulm weiß damit, denke ich, Bescheid und wird wahrscheinlich über die nächsten Tage auch noch über Veröffentlichungen und Kommunikation ein bisschen noch mehr oder eben auch eben breiter dann erfahren.
Genau.
Das, was im Laufen ist. Mhm. Sehr schön. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Matthias, ich sehe da hinten eine LP drin liegen. Hast du was vorbereitet? Sonst könnte ich ja was spielen. Oder wie ist der Plan?
Wie du magst. Ich habe ein Lied dabei. Du hast ein Lied dabei. Wir können knobeln.
Na, dann würde ich sagen, fang du mit deinem Lied an.
Alles klar, wir hören den
Nordquist. Das hören wir. Machen wir.
Bis nachher.
So, der Titel ist schon zu Ende, der Lokaltermin. Heute Morgen ist übrigens die 108. Ausgabe schon, Matthias, die 108.
Halleluja.
Und wir sprechen, wie immer, über lokale Themen, aber auch aktuelle Themen. Und einen Punkt haben wir natürlich noch, den wir gerne ansprechen wollen. Ella, politisches Engagement wird, glaube ich, auch mittlerweile gesehen und auch gefördert, auch dass junge Menschen sich engagieren. Und ich habe gehört, es gibt irgendeinen Verein oder eine Initiative, die unter anderem über den Ring politischer Jugend oder über das Thema für Vielfalt und Demokratie ein bisschen auf dich gekommen ist und dich auch ein bisschen porträtiert hat, muss man halt so zu sagen. Man kann ein bisschen was zu dir im Internet in Bezug auf deine Aktivitäten finden. Da wollten wir doch noch drauf hinweisen. Wo findet man denn was? Also wo kann man dich auch mal visuell dort sehen und ein paar O-Töne einfangen? Wo ist denn das?
Genau, das ist momentan der Movers of Tomorrow Award. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe mich da nicht selber beworben, sondern ich wurde dafür nominiert. Tatsächlich von Jugend debattiert, von dem Leiter von Jugend debattiert. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und genau, der, mit dem habe ich auch oft über das Engagement schon gesprochen. Und der hat dann gesagt, hey Ella, das wäre doch was für dich. Und genau, das ist momentan eine Plattform, da kann man ganz viele Videos von vielen jungen Menschen anschauen, die sich quasi engagieren. Und da erzählt man dann so ein bisschen, was man so politisch macht. Genau, ich erzähle vom Ring politischer Jugend, ich erzähle vom Bündnis. Und was ich an der Stelle betonen möchte, geht natürlich auch nie einfach ohne ganz viele andere junge, engagierte Menschen. Ja. Und ja, momentan ist das eine Abstimmung.
Das würden wir natürlich gerne unterstützen. Und das heißt, im Klartext, man kann für dich auch voten und sagen, Ella macht dir tolle Sachen in Ulm. Und insofern wäre es schön, wenn alle engagierten Ulmer dann auch einen Klick bei dir tätigen würden. Ist das so?
Würde ich mich natürlich riesig drüber freuen.
So, ich sage ganz kurz, wie man dahin findet, ein Stichwort, mein URL natürlich jetzt über den Sender so zu transportieren, das ist ja schwierig, aber irgendein Google-Begriff oder eben Suchmaschinenbegriff, dass man dich dort auch findet, wo muss man am besten gucken?
Genau, also wenn man das machen möchte, dann geht man auf moversoftomorrowaward.de, glaube ich. Und da gibt es dann eben dieses Fenster, da kann man auf Jetzt abstimmen klicken. Und da gibt es dann ganz viele Videos. Wenn man die Filter Baden-Württemberg und Gesellschaft einstellt,
ja,
oder nach Gen Z for Democracy, also Generation Z für die Demokratie sucht, und da Ella dahinter steht, dann kann man relativ schnell mein Video finden.
Mhm. Schön. Und wir dürfen auch noch, denke ich, darauf hinweisen, morgen 16 bis 17 Uhr einschalten, Plattform, denn da treffen wir uns wieder.
Genau, morgen hören wir uns wieder. Ich freue mich.
Genau. Dann sprechen wir über Engagement von jungen Menschen um das Thema Demokratie und auch natürlich, denke ich, ein bisschen über ringpolitische Jugend und Bündnis für Vielfalt und Demokratie. Da werden wir dann ein bisschen noch näher drauf eingehen. Jetzt wollen wir aber natürlich auch über das Thema geflüchtete Menschen in Ulm, Flüchtlingsrat, sprechen. Herr Erler, das Thema ist, glaube ich, gerade in aller Munde. Es sind wahrscheinlich verschiedene Dinge, die auch gerade miteinander vermischt werden. Illegale Migration, geflüchtet oder Flucht, Asyl. Auf der anderen Seite, ja, es werden Grenzen geschlossen. Es werden Menschen ausgeflogen, auch plötzlich wieder in Länder, in die es bis vor kurzem nicht möglich war, Menschen abzuschieben. Afghanistan, Syrien wohl auch in Kürze. Machen wir eine kurze Bestandsaufnahme. Hier Sie und der Flüchtlingsrat oder alle angeschlossenen Institutionen in Ulm. Wie geht es Ihnen momentan, wenn Sie das Thema geflüchtete Menschen hier aus Ihrer Aktivität, also aus Ihrem Tätigkeitsumfeld derzeit sehen, beleuchten, beurteilen?
Ja, viele Leute haben ja vielleicht jetzt in letzter Zeit die Auseinandersetzungen um die neuen Wohngebäude für Geflüchtete verfolgt. Es steht in einem bestimmten Gegensatz zu dem, wie die Menschen, die konkret in der Arbeit mit Geflüchteten engagiert sind und mit ihnen zu tun haben, aber auch wie viele Geflüchtete mit der Situation umgehen. Die ist nicht durchweg so dramatisch. Es sind vor allem immer sehr laute Minderheiten, die tatsächlich es geschafft haben, auch die gewissermaßen die Mehrheitsgesellschaft irgendwie aufzuscheuchen und zu sagen, hier liegt ein ungelöstes, dramatisches Problem und wir können so nicht weitermachen. Ich war kürzlich bei einem runden Tisch. Das ist ein Gremium, was alle paar Monate tagt und in dem viele Menschen, die eben beruflich mit Geflüchteten zu tun haben, sich über die aktuelle Situation austauschen, über das, was notwendig ist. Ja. Es gibt immer wieder natürlich große Herausforderungen, vor allem auch bei der Wohnungssuche und natürlich auch in den Schulen. Aber insgesamt ist die Situation eigentlich, wie soll ich sagen, die ist eigentlich ruhig. Ja? Das heißt, wir haben immer an bestimmten Punkten Leute, die einfach dieses Thema immer weiter dramatisieren und sagen, hier, das ist überhaupt nicht mehr auszuhalten. Und das berührt sich ja jetzt mit diesem Thema Demokratie, weil die Demokratiefeindlichkeit der Demokratiefeinde bezieht sich ja vor allem darauf, dass die sagen, die Migranten haben hier nichts verloren und die Migranten sind nicht Teil der Demokratie. Dabei sind wir seit Jahrzehnten ein Land, in dem eine große Minderheit von zugewanderten Menschen lebt und wir sind ja auch auf die angewiesen. Wenn man Ökonomen danach fragt, dann erzählen die einem in 5 Blöcken ganz genau, warum diese ganzen Debatten über das Abschneiden der Zuwanderung völlig untragbar sind. Überall schreien wir, dass es Fachkräftemangel gibt in der Pflege, aber auch in vielen Jobs, die unseren Alltag ausmachen. Die ganzen Paketfahrer, das sind alles Leute, die hier zugewandert sind. Und mit solchen Leuten haben wir in unserer Alltagsarbeit auch anfangs sehr viel zu tun gehabt. Viele sind ja jetzt angekommen in Berufstätigkeit und verdienen ihr Geld und versuchen ihre Kinder, wenn sie als Familie hier sind, ihre Kinder irgendwie auch in den Schulen voranzubringen. Das ist natürlich tatsächlich nicht einfach, aber die Situation in den Schulen ist ohnehin nicht einfach. Der Lehrermangel ist ein Thema, was es schon seit 20 Jahren gibt und es ist bisher irgendwie noch nicht gelungen, das zu korrigieren. Wir als Flüchtlingsrat sind da gewissermaßen nur ein kleines Rad in der Maschine. Das heißt, wir haben ja auch nur etwas über 50 Mitglieder. Viele von denen sind an ganz unterschiedlichen Stellen. Als Begleiter von Familien zum Teil über Jahre engagiert, weil es sich zum Teil fortpflanzt. Das heißt, es gibt teilweise schon Enkel, die immer noch wieder neue Probleme haben, weil es viele Familien gibt, bei denen die Aufenthaltstitel über viele, viele Jahre nicht geklärt werden. Ich will nur mal, darf ich das machen? Ein Beispiel. Tschetschenische Familien. Tschetschenien ist ja gewissermaßen der erste harte Krieg gewesen, den Putin geführt hat. Und die Tschetschenen, die damals oppositionell waren, von denen tatsächlich viele auch militärisch gekämpft haben, militärisch Widerstand geleistet haben und wo es Überlappungen mit islamistischen Gruppen und Kräften gab, die sind als politische Flüchtlinge hier auch in Deutschland angekommen. Mhm. Und solange die Beziehungen zu Russland gewissermaßen glatt waren, konnte das Putin-Regime die Leute hier über Interpol als Verbrecher suchen lassen. Und jetzt kann man sich vorstellen, was das für Familien bedeutet, die hier leben, die immer wieder nur Duldungen über ein halbes Jahr bekommen und dann trotzdem irgendwie ihr Leben bewältigen müssen. Also insoweit ist es aus der Perspektive der Einzelnen oft sehr schwierig und sehr dramatisch, aber in der großen Gesamtlage, würde ich sagen, ist die Lage in Ulm nicht so dramatisch. Man sieht es vielleicht auch daran, als die große Zuwanderungswelle im Sommer der Migration 15/16 war, mussten ja hier in Ulm Hallen belegt werden.
Turnhalle
und
zum Beispiel,
ja, und also die Mainloh-Turnhalle, dann hier die Kepler-Turnhalle. Und einmal mussten ja sogar die Messehalle kurzzeitig belegt werden, also im großen Stil mit mehr als 1000 Menschen. Und die Situation ist im Moment relativ entspannt, was wir daran sehen können, dass die Hallen nicht mehr neu belegt werden mussten. Ja. Die Stadt bereitet es immer vor, hält es auf Vorrat, weil man nie vorhersagen kann, wann wieder neue Zuweisungen kommen. Mhm. Okay, das erstmal zu dieser Frage.
Das heißt, wie ist aktuell? Kommen aber beständig noch nach Ulm Menschen. Ich höre ja insgesamt Statistiken, die sagen, der Zuzug oder die Menschen, der Anzahl der Menschen, die an der Grenze sagen Asyl und nach Deutschland kommen wollen, wäre schon zurückgegangen. Das ist auch ein Punkt, glaube ich, den die Innenministerin neulich gesagt hat in Bezug auf die Forderungen oder strenge Forderungen, was das angeht. Ist das so, dass jetzt nach Ulm auch weniger Menschen kommen, dass der
Zugsprung auch
reduziert ist?
Ich kann die Zahl jetzt nicht genau sagen, aber wenn man sie hört, hört sich es auch erstmal nicht so dramatisch an. Mhm. Aber wenn natürlich jede Woche 20 Leute neu vor der Gemeinschaftsunterkunft stehen, dann ist schon immer irgendwie ein Problem. Das sind praktische Fragen zu lösen. Mhm. Aber es sind tatsächlich weniger geworden und es war halt lange Zeit so, dass viele Ukrainerinnen hier gewissermaßen, wie soll man sagen, ungesteuert hergekommen sind, weil Ulm ganz am Anfang gleich Hunderte von Leuten aufgenommen hat. Das hat dann wie ein Magnet gewirkt, sodass immer viele ganz eigenständig hierher gekommen sind. Und seit einiger Zeit gibt es jetzt so ein System, dass Ukrainer nur noch dann nach Ulm dürfen, wenn sie hier selber Angehörige haben, aus dem engeren Familienkreis oder wenn sie hier schon Arbeit nachweisen können. Und die, die also gewissermaßen völlig ohne Bezugspunkt hierher kommen, die dürfen weiter verwiesen werden. Da gibt es so ein Umverteilungssystem, zunächst bundesweit und jetzt
ist
auch
der
innerhalb von Baden-Württemberg.
Bitte? Ist das dieser Königsteiner Schlüssel, oder? Ich glaube, den. Ist das dieser Schlüssel da? Königsteiner Schlüssel?
Naja, der immer nochmal runtergebrochen.
Verstehe. Das heißt, momentan sind auch bezüglich der Unterbringung alle Menschen in halbwegs würdiger, sagen wir mal, Umgebung. Und
nein.
Das nicht.
Also das ist ja auch der Blick der Mehrheitsgesellschaft auf die Geflüchteten.
Ja.
Natürlich ist die Situation in vielen Unterkünften nicht akzeptabel, weil wir haben eigentlich eine Gesetzeslage, die sagt, jedem Geflüchteten, das ist das sogenannte Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, jedem Geflüchteten stehen mindestens 7,5 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Bitte vergleichen Sie das alle mit Ihren eigenen Wohnflächen. Ich muss es auch mit meiner eigenen Wohnfläche vergleichen. Dann wird man ein wenig beschämt, ja, und überlegt sich, was braucht man wirklich. Diese gesetzliche Regelung konnte aufgrund der Notlage nach dem Zustrom der Ukrainer ausgesetzt werden. Je nach Kommune und in Ulm leben viele auf 4,5 Quadratmeter pro Person. Und das ist natürlich keine Situation, in der man wirklich jemand zumuten möchte zu leben. Und da ist es auch sehr schwer, sein Leben auf die Reihe zu kriegen, auch wenn Kinder dabei sind, Hausaufgaben, wenn die Eltern, die Mütter Sprachkurse besuchen, wie sollen die zu Hause noch zusätzlich lernen, wenn sie in einem Raum mit drei anderen, möglicherweise Familienfremden, zusammenleben. Ja. Also von daher, es gibt ein sehr schönes Wort vom Ministerpräsidenten Kretschmann. Der hat vor 6, 7 Jahren mal gesagt, nicht die Flüchtlinge sind das Problem, sondern die Flüchtlinge haben das Problem. Denn wir leben eigentlich alle, auch die Leute, die jetzt hasserfüllt sagen, wir fühlen uns bedroht, unsere Lebensumstände werden schlechter. Auch die Menschen leben unvergleichlich viel besser als die Menschen, die hier zu uns gekommen sind. Und da haben wir noch eine sehr große Aufgabe. Wir können davon als kleiner ehrenamtlicher Verein nur ganz kleine Bits bearbeiten und lösen, aber wir versuchen es nach Kräften.
Das heißt, sind immer noch Hallen oder große Sammelkünfte, Sammelunterkünfte belegt oder sind jetzt alle die zumindest einmal quasi aufgelöst oder werden eben für neuen Zuzug oder neue vorgehalten? Das heißt also eine Keplerhalle konkret oder Messegelände oder ich weiß nicht.
Da zeichnet sich...
Die sind soweit zumindest mal nicht mehr befüllt, denn jeder hat irgendwo zumindest, auch wenn auch zu klein, aber zumindest eine Unterbringung bekommen.
Jeder hat ein Dach über dem Kopf und in der Rechtsprechung heißt es jetzt Bett, Brot und Seife. Das ist das, was der Mindeststandard ist. Und wenn Bett, Brot und Seife da sind, dann kann man sagen, da dürft ihr sie hinschicken. Das ist in der Rechtsprechung, um die Abschiebungen in Dublin-Länder, also in Länder, wo die Flüchtlinge zuerst waren, praktisch ein Standardsatz. Wenn in einem Land garantiert ist, dass es Bett, Brot und Seife gibt, dann kann man sie dorthin abschieben. Und viel besser ist die Grundsituation jetzt für die Geflüchteten auch nicht, weil sie bekommen ein Dach über dem Kopf, Essen und ein Bett. Ja. Aber sie bekommen natürlich auch, die Ukrainer bekommen ja auch Sozialleistungen und da gibt es ja auch sehr viele Diskussionen darüber. Wir haben hier in Ulm immer noch die großen Gemeinschaftsunterkünfte. Wir haben die ehemalige Hindenburg-Kaserne am Mehringer Weg. Wir haben die Römerstraße mit mehreren Blöcken und auch in der Messehalle sind immer noch etwas über 100, um die 150 Leute untergebracht. Daneben gibt es eine kleine Containersiedlung.
Genau, beim Park and Ride, das wollte ich gerade fragen.
Ja. Und dann gibt es die, sind ausdrücklich ja keine Container, sondern es sind Häuser, Modulbauten, ja, also Fertighäuser aus Holz und Steinelementen und Leute, die dorthin ziehen konnten und durften, die sind deutlich, verbessern ihre Situation deutlich, weil die haben etwas über 10 Quadratmeter pro Kopf für sich zur Verfügung und sind deshalb auch sehr zufrieden, wenn sie dorthin ziehen können, obwohl es da am Anfang große Widerstände gab, weil die gesagt haben, ja, ich will ja nicht auf so einen Kaff, ich will doch nicht aus der Innenstadt raus, Mehringer Weg ist sehr gut verkehrsangebunden und da müssen sie sich neu sortieren, wenn sie jetzt zum Beispiel in Göcklingen oder Donaustetten oder einem dieser Ortsteile in Modulbauten kommen, Unterweiler.
Ja, ja. Aber die Message ist zunächst einmal so dramatisch, wie es von einigen hingestellt wird, ist es nicht. Ulm ist in der Lage, die Menschen aufzunehmen. In bescheidenen Verhältnissen hat jeder seine Unterkunft und zumindest mal an der Stelle ist es nicht ganz so dramatisch, ja, wie ich schon eben gesagt habe, als wie der ein oder andere, der es sondern auch vielleicht politisch ausnutzen will, derzeit hinstellt.
Sehr wichtig ist natürlich zu sehen, dass von den Ukrainerinnen sehr viele privat untergekommen sind.
Ja.
Das ist sicherlich auch, oder das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Ukrainerinnen uns gewissermaßen als kulturell näherstehend wahrgenommen werden. Das ist ja auch irgendwie ein Fakt, den man nicht bestreiten kann. Ja. So wie vielleicht Schwaben sich mit Schwaben wohler fühlen als mit Leuten aus Hamburg, so geht es eben auch bei der Aufnahme von Menschen, wenn man, zum Beispiel im eigenen Haus oder sogar in nicht abgeschlossenen Wohnungen sind ja viele Ukrainerinnen aufgenommen worden. Da gab es am Anfang viele relativ dramatische traumatische Erfahrungen, wenn die, das waren ja dann teilweise wie Wohngemeinschaften, ja, und die sind eigentlich nicht wirklich miteinander gut zurechtgekommen von beiden Seiten. Da gab es natürlich auch von Seiten der deutschen Vermieter oder Gastfamilien, gab es oft verzweifelte Rufe, halt, wir wissen jetzt nicht mehr, wie wir zurechtkommen, und die aber in 4,5 Quadratmeter in einer Gemeinschaftsunterkunft zurückzuschicken, das fiel ihnen dann auch sehr schwer. Und man muss sagen, dass da doch immer wieder Bewegung ist am Wohnungsmarkt, obwohl der ja total zuwirkt, ja, weil alle Studierenden, die nach Ulm kommen, stehen erstmal auf dem Schlauch und sagen, wo soll ich denn jetzt eigentlich ein Zimmer finden? Und die Preise explodieren ja auch nach wie vor. Es gibt zu Ein Teil des Wohnungsmarktthemas ist auch, dass es ein Segment gibt von extrem hart am Rande der Illegalität operierenden Vermietern, die sich an kein Recht halten, die keine korrekten Mietverträge zur Verfügung stellen und die einfach Wohnungen mit 4 Zimmern für 2000 Euro vermieten. Und es gelingt bisher nicht, solche extrem schlechten Beispiele unter Kontrolle zu bekommen. Das ist aber eine Situation, die es wohl in allen größeren Städten ähnlich gibt.
Ich denke, wir sprechen gleich weiter über die Herausforderungen, die anstehen, auch vielleicht aktuelle Belange auch, was vielleicht noch in Bezug auf Sprachkurs, auf Dolmetscher und so weiter anliegt. Und ein Punkt, den ich weiß, den Matthias ansprechen wollte, war das Thema, glaube ich, mit der Bargeldlosen oder halt mit Bezahlen, also dass man mit den Leistungen, die, glaube ich, da wolltest du was nachfragen, nicht mehr als Geld ausgegeben hat, ne?
Das tatsächlich wollte ich eigentlich die Wohnfläche ansprechen.
Die Wohnfläche, ja.
weil mich die Zahl so gewundert hat.
Ja.
Aber machen wir nach der Musik, oder?
Wollte ich auch gerade vorschlagen. Ich wollte nur gerade mit dir nochmal koppeln, ob wir es dann so machen, dass die Themen auf jeden Fall auch noch zum Sprechen kommen. Ich würde sagen, spielen wir jetzt mal einen kurzen Titel. Wenn du einverstanden bist, Matthias, spielen wir Empty Rooms. Und so ist der Titel. Und die Band heißt Arcade Fire.
Klingt gut.
Lassen wir hören. So, da sind wir zurück beim Lokaltermin.
Ach so.
Wir sind wieder auf Sendung, Matthias.
So sieht's aus. Was ich noch kurz einwerfen wollte, einfach weil ich die Zahlen so interessant fand. 4,5 Quadratmeter für eine geflüchtete Person. Die durchschnittliche Quadratmeteranzahl, die bewohnt wird in Deutschland von einer Person, sind 45 Quadratmeter aktuell. Steigt Jahr für Jahr, ist aber tatsächlich in dem Fall genau das Zehnfache. Spannend. Was ich tatsächlich Sie jetzt auch noch fragen wollte, Herr Erler, was mir persönlich oft auffällt in der Diskussion um Unterkünfte, die eingerichtet werden sollen, sei es in Wiblingen vor kurzem gewesen, sei es in Wülfingen gewesen, jetzt aktuell auch in Söflingen in der Johannesstraße. Die Diskussionen sind sehr, sehr groß und auch sehr, sehr emotional im Vorfeld der Einrichtung dieser Unterkünfte. Wenn sie aber dann mal da sind, hört man nicht mehr allzu viel davon. Ist das auch Ihr Eindruck? Können Sie das bestätigen? Läuft es da glatt oder hört man einfach nichts mehr davon?
Es ruckelt immer mal was, aber es ruckelt sich auch zurecht. Das heißt, es ist wirklich auch so, dass am Anfang im Vorfeld auch immer Stimmen da sind von Leuten, die eigentlich politisch orientiert sind und die versuchen, da irgendwie Stimmung zu machen und das Klima anzuheizen. Und dann gibt es natürlich auch immer schon sehr kleinkarierte Interessen, die an dieser Stelle versuchen zu sagen, also das ist ja nun wirklich unzumutbar und die Immobilienpreise meines Hauses in der Nachbarschaft einer geplanten Unterkunft, die werden sinken und so weiter. Aber im tatsächlichen Zusammenleben, wenn die Unterkünfte dann in Betrieb sind, werden die Konflikte sehr viel geringer. Das heißt nicht, dass die dort wohnenden Menschen keinen Unterstützungsbedarf mehr haben. Also wir brauchen immer wieder auch Zeit und Zuwendung, um den Menschen zu helfen. Es gibt ja viele Themen, die man im Alltag bewältigen muss, solange man hier noch nicht wirklich gut angekommen ist und die Sprache beherrscht zum Beispiel und Behördenbriefe verstehen kann.
Ein Punkt, der mich ein bisschen natürlich dann auch bewegt oder den ich gerne wissen möchte. Sie haben ja mit ganz vielen anderen Initiativen und Gruppen zu tun und haben natürlich da auch sehr, sehr viel an Themen. Was sind denn so aus Ihrer Sicht momentan jetzt die wichtigsten Themen, die Priorität haben, die gelöst werden müssen, wo man auch gegebenenfalls, wenn man jetzt zuhört, unterstützen kann, fehlt es noch an Dolmetschern, an Räumlichkeiten, Verschulung, an, was weiß ich, irgendwie hat man Rucksäcke, das war Menschlichkeit, ich habe mal Rucksäcke gesammelt. Was ganz konkret sind die aktuellen, dringlichsten Herausforderungen? Wer kann was tun und wie können gegebenenfalls auch die Zuhörer sie unterstützen, helfen?
Also an der Stelle, weil wir ja gerade auch über die sehr enge Wohnsituation gesprochen haben, muss man schon die Wohnsituation okay. als erstes nennen. Aber das ist auch gleichzeitig das Thema, wo wir am hilflosesten sind. Also da ist sicherlich, ich will jetzt nicht sagen, die Stadt gefordert, sondern die Stadt bemüht sich, die Stadtverwaltung bemüht sich nach Kräften in einem extrem wachsenden Wohnungsmarkt doch immer noch irgendwie Objekte zu finden, die sie anmieten kann oder in die sie Geflüchtete vermitteln kann. Von selber stehen die Geflüchteten an allerletzter Stelle aus der Sicht der Vermieter, weil die eben auch sagen, ja, die sind vielleicht unsicher in ihrem Aufenthaltsstatus oder die verdienen zu wenig oder die sind uns kulturell fremd. Und deshalb ist trotzdem die Wohnsituation eigentlich auch die Bitte, die sehr oft an uns herangetragen wird, wo wir aber eigentlich blank sind. Wir hatten bis Mitte letzten Jahres eine Frau, die bei uns als einzige Geld für ihre Arbeit bekommen hat, die aber weit über ihren 520-Euro-Job hinaus auch sich regelrecht verzehrt hat für sehr, sehr viele der Leute, die bei ihr nach Wohnungen gefragt haben. Und die hat dann auch ein Netzwerk zu einer bestimmten Anzahl von Vermietern aufbauen können, die vor allem eben auch offen waren für Wohngemeinschaften, für junge, alleinreisende, alleinlebende, vor allem auch schwarze Menschen, die eigentlich ganz unten sind in der Hierarchie der Beliebtheit bei Vermietern. Und trotzdem konnte sie da nur in Einzelfällen helfen und seitdem sie jetzt nicht mehr da ist, können wir das noch weniger in Einzelfällen. Wir können immer nur die Debatten auch auf städtischer Seite mitverfolgen. Und was wir auch machen, da hat sich auch ein bisschen was getan, ist Leerstand melden.
Oh ja, ja.
Und es gibt ja eine ganze Menge Leerstand, sowohl ganze Häuser als auch immer wieder auch Wohnungen. Und viele Vermieter sind außerordentlich zögerlich. Viele haben es auch nicht notwendig und sagen, ach, das hebe ich mir fürs Enkel auf, vielleicht kommt es ja doch mal wieder und so weiter. Und da ist natürlich Spielraum da. Und man kann solche Leerstände an das städtische Geflüchtetenprojekt melden. Die versuchen dann mit den Vermietern Kontakt aufzunehmen und zu klären, ob da nicht doch Möglichkeiten bestehen.
Wie ist denn der Kontakt? Ist das irgendwo eine Website? Ist das irgendwo ein Telefon, eine Person, wo man dahin sich
melden kann? Man findet es auf der städtischen Website.
Oh ja.
Das heißt, das Projekt für Geflüchtete. Und der Leiter des Projekts heißt Jan Rick. Und wenn man bei der Stadtverwaltung zum Beispiel nur anruft und sagt, man möchte gern mit Herrn Rick sprechen, dann wird man zu ihm auch durchgestellt. Ich habe die Telefonnummer jetzt nicht im Kopf.
Lässt sich wahrscheinlich auf der städtischen Seite ja dann finden, denke ich mal.
Ja.
Gibt es aber sowas auch wie ein Portal oder irgendwas im Sinne von gesucht, angeboten, sowas wie wie so ein schwarzes Board oder wie sagt man, ein schwarzes, also eine Tafel oder eine Website, könnte man sich vorstellen, wo man vielleicht Wohnungen eben auch anbieten oder wo eben gesucht, also Suche biete an, irgendwie
da sowas? Bin ich jetzt leider nicht fit genug vorbereitet.
Ja.
Es gibt ein ganz kleines Projekt bei der Caritas, dessen Namen ich jetzt auch nicht präsent habe, die versuchen, Vermieter zu unterstützen, wenn sie Geflüchtete aufnehmen. Zum Teil auch durch Unterstützung bei der Renovierung, aber auch teilweise durch Übernahme der Mietverträge, sodass also da schon verschiedene kleine Initiativen da sind. Aber das verschlägt natürlich bei insgesamt 6.000 Geflüchteten, die wir jetzt in Ulm haben, sehr wenig.
Mhm.
Von denen allerdings, bitteschön, doch die Hälfte in privaten Wohnungen wohnt. Insoweit ist das Problem ja nicht so gigantisch, aber es ist groß genug.
Ja, und die Frage, wie viel sind jetzt Anteil Menschen aus Ukraine, wie viel sind jetzt aus anderen Ländern, Syrien, Afghanistan? Ich glaube, das sind die größten.
Ich kann
ungefähr, also
es kommt natürlich nicht. Ich kann es jetzt nur bei den städtisch Untergebrachten sagen, da sind von insgesamt 2500 ungefähr 1200 Pi mal Daumen aus der Ukraine. Aber die Zahl stimmt nicht ganz. Es sind etwas weniger. Ich war eigentlich zuletzt nur so bei 40% als Richtwert.
Mhm. Ja.
Und die anderen kommen nach wie vor aus aller Herren Länder und immer noch stehen wie auch bundesweit Afghanen und Syrer an vorderer Stelle bei den Asylsuchenden, wobei das ist ja auch schon in letzter Zeit immer mal gesagt worden, es gibt jetzt eine stark gewachsene Anzahl von Asylsuchenden aus der Türkei. Mhm. Das hat mit den politischen Verhältnissen dort zu tun, aber auch mit den ökonomischen und auch mit dem Erdbeben, was wir alle schon wieder vergessen haben, wo ja riesige Landstriche vollständig verwüstet worden sind und die Lebensgrundlagen für viele Menschen verloren gegangen sind.
Ja, ja. Wie ist das jetzt mit Beschäftigung? Das ist ja auch immer ein Thema, wo man darüber spricht. Also die Menschen aus der Ukraine dürfen ja arbeiten, andere, bei denen noch im Asylverfahren sind, nicht. Gibt es aber ungefähr eine Erkenntnislage, wie viele Menschen jetzt einfach vielleicht eine Beschäftigung schon gefunden haben? Wie viele suchen jetzt auch im Sinne von, ist das ein prioritäres Thema oder wie ist da die Situation? Oder
naja,
wollen auch gar nicht alle? Oder wie ist da die Sachlage?
Bei den Ukrainerinnen, da gab es ja eine große Diskussion darüber, dass die irgendwie so viel schlechter in den Arbeitsmarkt finden als in anderen europäischen Ländern, was viele Gründe hat. Daraufhin ist ja so ein Programm Job Turbo eingeführt worden und beim Runden Tisch berichtet das Jobcenter immer wieder relativ optimistisch und stolz, dass eben jetzt doch eine ganze Reihe von Vermittlungen in den Arbeitsmarkt auch Vollzeit sozialversicherungspflichtig gelungen seien, aber die Zahlen sind trotzdem noch relativ gering. Das hat aber auch, man muss wissen, bei den oder sich immer wieder klar machen, dass bei den Ukrainerinnen der größte Teil der erwachsenen Frauen mit Kindern sind und das Betreuungsproblem ist sehr groß. Und außerdem sind die eben trotzdem erst zum Teil 1 bis 1,5 Jahre hier. Und da müssen sie einfach erstmal die Chance haben, wenigstens Basisdeutsch zu lernen. Viele von den Ukrainerinnen sind selber sehr scharf drauf zu arbeiten, sehr stark daran interessiert. Und auch die Arbeitgeber sind nicht immer so sehr willens, sich auf Menschen einzulassen, die jetzt nicht von Anfang an zu 100% so funktionieren, wie sie das von Deutschen oder schon in Deutschland aufgewachsenen Migranten gewohnt sind. Aber grundsätzlich muss man sagen, das gilt sicherlich auch für Ulm, die Arbeitsintegration zum Beispiel von Syrern hat gemessen an dem, was man erwartet hat, deutschlandweit unglaublich gut funktioniert. Die Quote der vollzeitberuftätigen syrischen Männern ist höher als die vergleichbarer deutscher Männer. Und schon allein, wenn man die Ärztezahlen anschaut, die syrischen Ärzte, die hier arbeiten, sind die größte Gruppe ausländischer Ärzte in Deutschland. Das sind mehrere Tausend. Und das, obwohl da ja das ganze Problem beruflicher Anerkennung so schwierig ist. Also es gibt viele Ecken, an denen doch sehr vieles gut funktioniert hat.
Ja. Das Thema Sprachkurs, Sie haben auch eine Zeit lang, das weiß ich, in anderen Sendungen auch immer vor allem Dolmetscher gesucht. Ist das noch akut oder gibt es da nach wie vor auch Bedarfe, dass Leute bei Übersetzungen helfen, dass Leute beim Ausfüllen von, sagen wir, von Anträgen, von Formularen helfen zum Beispiel? Dann ist das immer noch akut?
Das Sprachproblem, das bleibt auch immer akut, weil vor allem Behördenbriefe sind einfach extrem schwer zu verstehen. Mhm. Man muss vielleicht jetzt mal abwarten, was mit den neuen Übersetzungsmöglichkeiten über die Handys möglich wird. Weil das sind ja glanzvolle Entwicklungen, die ich auch bei mir selber merke, wenn jetzt zum Beispiel im Kontakt mit Frauen, die aus der Ukraine kommen und zum Teil Analphabeten sind, da ist, also das betrifft Roma, die vor allem in im Landkreis Neu-Ulm untergebracht sind. Das ist ein eigenes Thema. Da habe ich selber jetzt auch, bin ich ganz stolz drauf, gelernt, mit so einem Übersetzungsprogramm umzugehen. Und man kann wirklich relativ komplizierte Angelegenheiten relativ schnell klären. Und selbst Ärzte lassen sich zusehends darauf ein, dass sie eben auch das erste Anamnese- und Aufklärungsgespräch mit solchen Geräten machen. Allerdings dauert das natürlich Zeit und braucht Zeit und kostet Zeit, und die Zeit haben die Ärzte oft nicht, weshalb das natürlich trotzdem noch in vielen Praxen ein großes Problem ist und viele auch immer noch zunächst Begleitung zu Ärzten brauchen.
Oh ja. Mhm. Ja. Ja. Also ich nehme mit, in Ulm auf jeden Fall ist die Lage aktuell beherrscht, weil natürlich, wenn man jetzt auch ins Fernsehen guckt, dann gibt es dann eben in der Diskussion, warum Verschärfung von Gesetzen, und ich meine, Sie haben, muss jetzt nicht jedes Detail nehmen, aber das Thema Bundesregierung betrifft Opposition. Der Herr Merz hat es knallen lassen, sage ich mal, hat sich zurückgezogen, und dann irgendwo war das Thema, ja, man muss alles verschärfen, das Land ist überfordert und man kommt nicht mehr nach und es gibt nicht genügend Menschen, die sich eben um die Menschen kümmern, die kommen und so weiter. Ich entnehme, für Ulm ist das nicht so. Aber gucken wir ein bisschen so auf die Bundespolitik. Ich habe das Gefühl, dass momentan das Thema Migration, es gibt fast nichts anderes mehr. Eine Stimme aus anderen politischen Kreisen sagte neulich, das Klima ist nach wie vor natürlich ein Thema, ein ganz wichtiges, akutes, aber momentan hört man nur noch Migration. Wie versuchen wir das Thema vielleicht wieder auf ein vernünftiges Niveau zu bringen? Ist das überhaupt möglich? Oder wie denken Sie auch über die Politik? Ich meine, momentan haben wir das Gefühl, dass jetzt auch eine Bundesregierung sich ein bisschen durch die Ereignisse und auch durch die Wahlergebnisse im Osten getrieben gefühlt und auch jetzt irgendwo vielleicht Maßnahmen treffen will, die sie eigentlich so gar nicht treffen wollte, aber auch aufgrund eben einfach Notwendigkeit, dass nächstes Jahr Wahlen sind, dass dieses Jahr und heute auch in Brandenburg Wahlen sind. Ja, wie sehen Sie das, wie beurteilen Sie das und wie kann man vielleicht da auch wieder ein bisschen, wie soll man sagen, normalisiertes Bild der Dinge irgendwo bekommen?
Ich neige im Moment fast dazu zu sagen, jetzt müssen wir mal ein bisschen ruhig sein und irgendwie sich das alles setzen lassen. Das geht gar nicht, dass diese Hysterie über lange Monate weiter anhält. Irgendwann werden auch wieder gewissermaßen die normalen Themen, die man bearbeiten muss, wenn man in einem Land gemeinsam lebt, irgendwie sich in den Vordergrund spielen. Jetzt im Moment deutet sich das ja schon an. Ich will ja nicht sagen, dass ich froh bin, dass es jetzt schwierige Wirtschaftsentwicklungen gibt. Das will ich nicht sagen. Aber irgendwie freut mich fast, wenn ich sehe, jetzt wird wieder über Ökonomie diskutiert und darüber, wie man mit der ökosozialen Transformation der Wirtschaft vorankommt. Kommt. Ich will auch noch darauf hinweisen, dass überhaupt Migration nur als Drama erlebt wird. Das ist ja eine völlige Verdrehung eines Lernprozesses, den dieses Land mühsam hinter sich gebracht hat, weil es ja jahrzehntelang immer hieß, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Obwohl jedes Jahr Zehntausende, Hunderttausende in dieses Land zugewandert sind und auch notwendig waren, dass sie zugewandert sind. Und jetzt sagen ja auch alle, die irgendwas mit Demografie und Ökonomie zu tun haben, sagen, ja, wir brauchen mindestens 400.000, wenn das reicht, Zuwanderungszahlen jedes Jahr. Das ist Migration und es ist notwendig für dieses Land und man muss dieses ganze Thema Solingen, Mannheim, die Messerattacken, das muss man davon trennen, weil das ist ein Ausschnitt aus einem sehr schwierigen Zusammenleben mit Leuten, die hier neu hergekommen sind, die in sehr schwierigen Situationen oft sind. Und man muss es auch von dem Thema Islamismus trennen, weil die Menschen, die hierher kommen, sind nicht alle radikale Islamisten. Es gab gerade einen sehr schönen, hoffnungsvollen Bericht aus der Türkei, dass dort, so weit sind wir schon, dass dort immer mehr junge Menschen sich vom Glauben abwenden. Wir denken ja immer, das wird immer schlimmer, aber da gibt es doch sehr viel gegensätzliche Entwicklungen, und das lässt mich und hoffentlich auch viele andere und uns hoffen, dass sich das nicht alles weiter so zuspitzen wird.
Ehrlich, und Folgendes vorschlagen: Das Thema wird sich weiter bewegen, es wird auch nächstes Jahr gewählt, das Thema wird in irgendeiner Form auf dem Tablett bleiben, vielleicht aber das, was Sie gerade gesagt haben, irgendwo das eine etwas mal wieder ausgeglichene Betrachtung einsetzt, ich hoffe es auch. Wir werden es natürlich verfolgen, und wir gucken so auf die Uhr, tatsächlich ist schon wieder 11:59:33. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank fürs Kommen heute Morgen, Herr Erler, und natürlich auch ganz herzlich Dank nochmal, Ella, an dich, und wie gesagt, wir sprechen morgen 16 bis 17 Uhr. Das soll es dann heute auch gewesen sein im Lokaltermin.
Ganz genau. Wir wünschen einen schönen Tag.
Moderation:
Matthias und
Michael. Und ja, macht's gut. Wir hören uns und auf bald.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
Nachdenken mit Reden.
Free FM.